The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen winterlichen Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. Januar.
In der Tat, 2026 ist ein sehr ernsthaftes Jahr. Und deswegen braucht es dafür eine sehr ernsthafte Politik mit grundlegenden Entscheidungen.
Der sonst so heiter, humoristische Instagram-Star und Ministerpräsident von Bayern setzt also auf das Thema Ernsthaftigkeit. Eigentlich keine schlechte Idee in dieser Zeit. Das bedeutet für ihn zum Beispiel auch die Aufrüstung der Bundeswehr.
Deswegen ist der Ausbau der Bundeswehr, der Ausbau der Verteidigungsfähigkeit von uns von höchster Bedeutung.
Und beim Gesundheitssystem will er auch angreifen, Kampf den Blaumachern.
Deswegen ist es ein wichtiger Ansatz, telefonische Krankschreibung zu beenden.
Die traditionelle CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon ist für ihn ein Top-Termin. Na klar, hier wird nämlich die politische Agenda für das Jahr festgelegt. Hier kann der Parteichef die Temperatur, auch die der eigenen Landesgruppe in Berlin, fühlen und seine Macht in der Partei zementieren oder eben auch an Gravitas verlieren. Schon vorab wurden Themen gesetzt, eine Abschiebeoffensive für syrische Flüchtlinge zum Beispiel, hat er angekündigt. Na, und dann hat er die SPD noch gereizt mit dem Wort Unternehmenssteuersenkung. Die will er gerne vorziehen. Das wäre für die Wirtschaft ein Segen, aber bedeutet für die SPD ein rotes Tuch. Sie sieht sich als Partei des Staates, die CSU als Partei der Handwerker und des Mittelstandes. Aber wie ist die Stimmung da eigentlich in den Gängen und Sitzungsräumen im idyllischen Kloster? Mir zugeschaltet aus Seeon ist jetzt Carina Mössbauer, unsere Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Einen wunderschönen guten Morgen, Carina, nach Bayern.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Trump hält ja die Welt in Atem, die AfD ist laut Insa weiter vor der Union. Was, Carina, ist das Top-Thema bei der CSU, bei dir im Kloster Seeon?
Also Gabor, das eine dominierende Thema, das würde ich sagen, gibt es nicht. Die Trilogie aus Wirtschaft, Migration sowie innere und äußere Sicherheit, die zieht sich hier im Grunde genommen durch die gesamte Klausurtagung. Das illustriert übrigens auch die Auswahl der Gäste. Da ist zum einen Magnus Brunner, der EU-Kommissar für Inneres und Migration. Und da sind zum anderen die Außenministerin aus Finnland und der Präsident Litauens. Das zeigt, dass man auch die Ostflanke und damit die russische Bedrohung als Thema platzieren will. Im Beschlusspapier gibt es entsprechend dann auch viele Vorschläge zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft und der inneren Resilienz.
Ja, alles schön und gut, Carina, aber wo ist denn da die Wirtschaft jetzt geblieben?
Na, also der Wirtschaft müsse sich jetzt alles unterordnen. Zitat Söder von gestern. Die CSU macht dazu einige Vorschläge, wie zum Beispiel das Vorziehen der bereits beschlossenen Unternehmenssteuerreform. Die soll nun nicht eben erst ab 2028 kommen, sondern, wenn es nach Söder geht, schon rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres. Und außerdem plädiert Söder für echte Sozialreformen, nicht nur Kosmetik, wie er sagte. Er sprach von Mut zu schwierigen Entscheidungen, die auch wehtun werden.
Da darf man gespannt sein. Markus Söder hat ja ein für seine Verhältnisse schlechtes Ergebnis geholt beim letzten Parteitag. Er wurde mit 83,6% als Parteichef wiedergewählt. Carina, welchen Eindruck macht er auf dich?
Na, also Söder tritt wie gewohnt mit ausgeprägtem bayerischem Selbstbewusstsein auf. Auf der Habenseite kann er auch verbuchen, dass die CSU immer noch an die 40% plus minus in Umfragen erreicht. Aber natürlich strotzt der Parteichef nach dem Dämpfer auf dem Parteitag nicht mehr so vor Stärke wie früher. Und das liegt nicht nur an der Hüft-OP, die ihn aktuell an Krücken fesselt.
Sondern vielleicht auch an den parteiinternen Rivalen. Keiner ist ja Parteichef für ewig. Welche Männer und Frauen hinter Söder sind da, die potenziell als Nachfolger gesehen werden könnten? Oder anders gefragt, Carina, wen siehst du da?
Gabor, ich sehe da vor allem den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der Pole Position. Nicht nur, weil er als Minister wirklich liefert, sondern auch, weil er strategisch klug ist und ein großes Verhandlungsgeschick besitzt. Er war ja die große diplomatische Überraschung, kann man sagen, in den Koalitionsverhandlungen oder auch nach der gescheiterten Kanzlerwahl. Denn da war es ja Dobrindt, der in beiden Fällen dann die Brücke zum politischen Gegenüber, also zur SPD auf der einen Seite und zu den Grünen und den Linken auf der anderen Baute.
Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen. Viel Freude in der wahrscheinlich winterlichen Landschaft des Klosters, oder?
Im Schneeparadies auf jeden Fall. Gerne, Gabor, und Grüße nach Berlin.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. David Petraeus ist eine Berühmtheit in den Vereinigten Staaten. Der Amerikaner ist 4-Sterne-General und CIA-Chef unter Obama gewesen. Und heute Morgen ist er unser Gast im Podcast.
Look, I think people have to remember how President Trump negotiates.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die neuesten Zahlen von Ford, dem Automobilhersteller, und wir freuen uns mit den Schotten über ein Feiertagsgeschenk der besonderen Art. Der US-Kriegsminister, Verteidigungsminister heißt er ja nicht mehr, also der Kriegsminister Pete Hegseth, hat den Korpulenten in der amerikanischen Armee den Kampf angesagt. Im September sagte er vor US-Militärs in schneidigem Ton, es sei ermüdend, übergewichtige Truppen zu sehen. It's not who we are.
It's tiring to look out at combat formations or really any formation and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are.
Einer, der sich da auf gar keinen Fall angesprochen fühlen muss, weil er auch mit 73 Jahren noch militärisch Stratig aussieht, ist David Petraeus. Er war CIA-Chef unter Obama, er ist ein 4-Sterne-General der amerikanischen Armee, er war der Oberbefehlshaber aller westlichen Einheiten in Afghanistan und auch der Oberkommandeur der Koalitionstruppen im Irak. Heute arbeitet er für den Finanzinvestor KKR. Mit ihm spreche ich jetzt über seinen Blick auf die amerikanische Außenpolitik unter Trump. Hier spricht einer, der sich nun wirklich auskennt mit Krieg und Frieden und von dem wir heute Morgen, glaube ich, eine Menge lernen können. Hello, Mr. General.
Hi there.
Trump has said the US needs Greenland. In your point of view, do the US need Greenland?
Well, Greenland has a number of attractive possibilities, but the truth is we already have a base there. It's a very strategic one for the United States. It's certainly possible that there could be expansion of that or indeed other bases. And I'm sure that Denmark would be willing to discuss that with the United States. Certainly there are various initiatives around Greenland that are very attractive to the U.S. and hopefully very attractive to Denmark, because of course it is a Danish territory after all.
Trump hat jetzt ja gesagt, die USA brauchen Greenland. We need Greenland. Also habe ich den General gefragt, ob das auch seine Meinung ist. Er sagt, Grönland biete eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Wahrheit sei, eine strategisch gute Militärbasis der USA habe man schon auf Grönland. Über weitere könne man reden. Generell habe es im vergangenen Jahr viele Gespräche über gemeinsame Initiativen gegeben, solche, die sich für alle lohnen, sagt Petraeus, für die USA und hoffentlich auch für Dänemark. Grönland aber sei letztendlich dänisches Gebiet, sagt er.
Today we had a meeting of European leaders in Paris and they were a little bit confused. So please, maybe you could explain, what does it mean we need Greenland? Does it mean we invade?
I tend to think not. Look, I think people have to remember how President Trump negotiates. And he's been very open about this over the years. It's in his book, The Art of the Deal, and he personally has said that the way to begin a negotiation is to achieve a position of strength, and he's in fact advocating before you sit down at the table, punch the other guy in the nose. So I think one has to keep what he says, the way he approaches these issues in the context of how he has traditionally done business over the years and not overreact or overinterpret, if you will, some of his statements, particularly in recent days.
Eine Invasion erwartet er eher nicht. Er erinnert an die bekannte Verhandlungstaktik von Trump.
Er war immer sehr offen darüber, sagt Petraeus, wie er in seinem Buch The Art of the Deal geschrieben hat. Er, Trump, will eine Position der Stärke aufbauen. Und er bevorzugt eine Taktik, wo man dem anderen, bevor man sich an den Tisch mit ihm setzt, eine auf die Nase haut. Man sollte das also im Kontext seiner Trumpschen Verhandlungsstrategie sehen, die darauf abzielt, einen guten Deal zu machen. Man sollte Trump hier nicht zu wörtlich nehmen und nicht überreagieren. What could be the realistic goal for this kind of negotiations? What is in the interest of the United States? What could Trump accomplish in Greenland?
Well, as I've already noted, Greenland has enormous quantities of rare earths and strategic minerals, and those are of dramatically increased interest given the Chinese control over these minerals and rare earths and their use of them as leverage in trade negotiations. You'll recall that there was a threat. In fact, I think for a brief period, China stopped the export of these. But as you will know, you can't make automobiles without the magnets that come out of these. You can't make advanced fighter jets without, again, rare earth strategics. There's just innumerable categories that of manufacturing and so forth that require these. So those have taken on vastly greater interest. And in fact, you see a number of initiatives by the U.S. And also, by the way, of course, you see it with the EU. You see it with other countries, some of the major Asian nations as well, to find alternative sources of strategics and rare earths. Everyone is trying to reduce the kind of monopolistic or at least oligopolistic power that China has in these markets, in these sectors. And I think it's only natural that you would see the U.S., Europe, Japan, Australia, others around the world all seeking alternative sources of them. Greenland could be one of those.
Ich frage ihn aber, was genau will Trump in Grönland erreichen? Er sagt, der Schlüssel seien die seltenen Erden vor Ort, denn es gibt keine Autos und keine Kampfjets, die nicht mit diesen Materialien arbeiten würden. China habe bei diesen wichtigen Mineralien die Kontrolle und benutze sie als Hebel in den Handelsverhandlungen mit den USA. Die USA, Europa, so ziemlich alle anderen versuchen hier Chinas Monopol oder Oligopol zu brechen und die wertvollen Rohstoffe woanders herzubekommen. Es gehe um Alternativen und Grönland könnte eine Alternative sein. Turning to Cuba, what is your outlook for the country?
I think Cuba is going to be in a very difficult situation. I'm sure you know that their electrical grid and electrical generation is in a very fragile state. They've had blackouts in recent weeks and months. Their economy is in shambles. The only areas of the economy that really perform are those that allow a degree of free enterprise and essentially market economics, but they keep a distinct lid on how large those can get. And they're highly dependent on Venezuela for the crude oil that they use to refine, again, for energy generation, automobiles, and so forth. Assuming that Venezuela is going to stop exporting crude oil to them, I think they're in a very difficult situation that is going to get tougher. So there's enormous leverage for the United States in regard to Cuba. Noting, of course, that our Secretary of State / National Security Advisor, he holds both positions, has long had intense interest in Cuba because of his own background and that of the interests of Southern Florida. He, of course, was a senator from Florida and still resides there.
Was wird aus Kuba, will ich von ihm wissen. Das Land, so sagt es der General Petraeus, sei in der Tat in einer schwierigen Lage. Ständige Stromausfälle, eine extrem schwache Wirtschaft und diese enorme Abhängigkeit von venezolanischem Öl. All das könnten die USA jetzt nutzen. Wenn Venezuela aufhört, Öl zu liefern, sind die wirklich in einer schwierigen Situation. Das bedeutet eine enorme Hebelwirkung auf Seiten der USA. Der amerikanische Außenminister und nationale Sicherheitsberater Marco Rubio aus Florida hat schon lange ein großes Interesse an der Insel, so Petraeus. Er habe ja selbst kubanische Wurzeln. Er, Rubio. Und dann gäbe es da noch das Interesse von Südflorida. Rubio war der Senator von Florida und lebt nach wie vor dort. Ich will von ihm wissen, ob das Thema Kuba, Rubio, der als Präsidentschaftskandidat der Republikaner für die Zeit nach Trump gehandelt wird, helfen könnte.
Could it help Marco Rubio for his campaigning?
Oh, I mean, that's premature to get into at this point in time. I think it's just okay. That he has long had keen interest in Cuba in particular. And he is in a very central position at this point in time, not just because of the traditional roles of Secretary of State and National Security Advisor together, but because it appears that he's going to be the point person on overseeing the effort to guide, direct, influence the government in Venezuela, which is now striking a much more compliant tone than the originally defiant tone expressed by the now acting president. So, again, I think Cuba should be very worried.
Um zu sagen, ob das Rubio in seinem eigenen Präsidentschaftswahlkampf nutzen werde, sei es noch zu früh, sagt er. Er hat ein Interesse an Kuba im Besonderen. Er ist nun in einer starken Rolle. Er ist in einer Schlüsselposition, um Venezuela zu beeinflussen. Auch mit Blick auf seine Ölexporte. Kuba sollte wirklich besorgt sein um seine Zukunft, sagt Petraeus.
Trump says this the other day, this is our hemisphere, right or wrong in your view?
Well, I mean, it's a statement of fact in a sense that we are the largest country in the hemisphere by far. We have had a historic interest in what goes on in our hemisphere. The truth is we probably should have been watching our hemisphere even more closely in the past decade or more as China has made such inroads in it. And now you see belatedly actions like this and elsewhere in the hemisphere. But no, I think we've always had a keen interest in the Western Hemisphere, you know, whether you have the Monroe Doctrine or Teddy Roosevelt's initiatives back in the day or even Kennedy's during the Cuban Missile Crisis. I think it's only understandable that there is a keen interest what goes on with your neighbors and then also what goes on in your hemisphere.
Der Präsident sehe alles über und unter den USA als die Hemisphäre der Vereinigten Staaten. Warum auch nicht, meint Petraeus. Schließlich sei man dort das größte Land. Ob Monroe Doctrine oder Kuba-Krise unter Kennedy, neu sei dieser Gedanke nicht. Man hätte sich eher noch mehr einmischen sollen in der Vergangenheit, um das sich immer weiter ausbreitende China einzuhegen. Klar gibt es ein Interesse an der eigenen Nachbarschaft. Und dann wollte ich von ihm eine letzte Frage beantwortet haben. Ob nach dieser Maduro-Entführung, die ja die enormen Fähigkeiten des Sicherheitsapparates der USA gezeigt habe, auch Putin aufpassen müsse?
One last question. It appears that the US intelligence is capable of tracking and capturing autocrats everywhere in the world. Do you think, and you know the apparatus from the inside, is that the case and what could that mean for Vladimir Putin?
Well, it has long been recognized that the US has an extraordinary intelligence and military capability. And this operation demonstrates an ability to bring together all sources of intelligence, not just human sources, but of course, technical sources, cyber signals, imagery, and so forth, and many more, open source as well, to understand, in this case, the pattern of life in enormous detail of an individual who turned out to be a target. But we have done this historically in many occasions, particularly over the last couple of decades. If you think of the operation to bring Osama bin Laden to justice, for example. In fact, I was the commander of our forces in Afghanistan at the time, and obviously had a very keen oversight observation of that operation.
But he was killed. He was not brought to the U.S.
Obviously, there was a resistance. And again, if there's a resistance to apprehension, then individuals, I suspect that Maduro very quickly recognized the reality of the situation and threw his hands in the air. But again, we've done the same with leaders of Al-Qaeda in Iraq, in Syria, Islamic State, Al-Qaeda in Yemen, North Africa, you name it.
Sagt, die besonderen Fähigkeiten des US-Militärs seien auf der ganzen Welt bekannt. Technische und militärische Fähigkeiten. Man hätte sie ja eben erst unter Beweis gestellt. Erinnert aber auch an Osama bin Laden, den man in Pakistan aufgespürt hatte. Wir hatten dasselbe immer wieder getan, sagt er. Ich beharre auf meiner Frage nach Putins Sicherheit. Was wird aus Putin? Muss er aufpassen? And Putin? What about Putin? Would you say Putin watch out?
No. First of all, this is so sensitive. I'm not going to get into anything like that. But I think, again, you're asking something that's just, frankly, more than a bit ludicrous. In any event, our capability is well known, and it has just been demonstrated yet again, together with the extraordinary capability of our conventional and special operations forces.
Der General sagt, das sei sehr sensibel. Er wolle sich nicht darauf einlassen, auf diese Diskussion. Sie fragen mich da etwas, sagt er, das ist mehr als lächerlich. Aber in jedem Fall haben wir gezeigt, was unsere Fähigkeiten sind.
But again, thanks for talking with you.
Yeah, thank you for talking.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der Autokonzern Ford neueste Zahlen veröffentlicht. Anne Schwedt ist uns jetzt zugeschaltet, unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Also Anne, sag uns, wie lief das letzte Quartal für Ford?
Also Ford kann echt auf ein solides Schlussquartal und ein starkes Autojahr in den USA zurückblicken. Mit einem klaren Gewinner und einem Sorgenkind. Im vierten Quartal legten die US-Verkäufe um knapp 3% auf gut 545.000 Fahrzeuge zu. Im Gesamtjahr waren es 2,2 Millionen Autos, rund 6% mehr als in 2024 und damit das beste Niveau seit 2019. Damit hat Ford den Gesamtmarkt, der nur etwa 2% gewachsen ist, deutlich übertroffen und sich hinter Toyota und General Motors als drittgrößter Hersteller in den USA behauptet. Treiber waren vor allem die klassischen Bread-and-Butter-Geschäfte, also die F-Series Pickups, die legten im Gesamtjahr um gut 8% zu, auch wenn die Verkäufe im Schlussquartal wegen Produktionsproblemen nach Bränden bei einem wichtigen Aluminiumzulieferer um gut 3% zurückgingen. Ford versucht jetzt, die Lücke mit Zusatzschichten in seinen US-Werken zu schließen. Sehr stark lief auch das Hybrid-Segment. Die Stückzahlen dieser Modelle stiegen um fast 22%, während reine Elektrofahrzeuge im Jahresvergleich um gut 14% einbrachen, im vierten Quartal sogar um mehr als 50%. Unterm Strich stammen also rund 86% der US-Verkäufe immer noch aus klassischen Verbrennern und genau dort verdient Ford derzeit auch das meiste Geld. Die Aktie legte auch zu, die Anleger waren glücklich und zwar um 2,5%, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Na, dass Insider-Trading an der Börse zwar verboten ist, aber Insider-Wetten für so manchen Eingeweihten den ganz großen Gewinn bedeuten können. Wetten auf den Ausgang eines bestimmten Ereignisses, das kennt man ja aus dem Sport. Wer gewinnt und wie hoch, wenn man das richtig errät, tja, da kann schon was rausspringen. Bei Online-Plattformen wie Polymarket, da kann man neben dem Sport auf so ziemlich alles wetten, auch insbesondere auf politische Ereignisse. Eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten. Daneben die Chance, die jeder Antwort dann zugerechnet wird. Um mitzumachen, braucht man nur eine E-Mail-Adresse und eine Kreditkarte. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Man konnte auf Polymarket auf den schnellen Abgang, zum Beispiel von Maduro in Venezuela, wetten. Noch am Abend des 2. Januar lag die Chance dafür bei nur 6,5%. Am Morgen des 3. Januar aber war klar:
It's 9 a.m. on the East Coast, and if you're just joining us this morning, we have major breaking news. Venezuelan dictator Nicolas Maduro has been captured by U.S. forces. President Trump confirming the large-scale U.S. military operation overnight.
Die Amerikaner, sie hatten Maduro aus seinem Amtssitz entführt und direkt in die USA abtransportiert. Nur wenige Polymarket-Nutzer hatten auf diesen Ausgang gesetzt, doch einer von ihnen machte richtig Kasse. Sein Gewinn $436,000. Das macht stutzig. Der unbekannte User hatte rund $32,000 gesetzt. Ein sehr hoher Einsatz für so eine geringe Wahrscheinlichkeit. 6,5% am Vorabend. Sein Account war erst im vergangenen Monat erstellt worden und alle gemachten Wetten bezogen sich, oh Wunder, auf Venezuela. Wenn da nicht ein Insider aus Regierung oder Militär am Werk war, dann ist mein Name Hase. Naja, der gut informierte Gewinner wird einen Teufel tun und seine Identität verraten. Bleibt nur zu hoffen, für ihn zu hoffen, dass er nicht wie Maduro heute Morgen noch einen unerwarteten Hausbesuch bekommt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass während bei uns über den Abbau von Feiertagen diskutiert wird, um die Wirtschaft anzukurbeln, Schottland das glatte Gegenteil erwägt. So könnte es bald wieder klingen, denn Schottland hat es geschafft, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Zum ersten Mal seit 28 Jahren. Das ist ein Grund zum Feiern, findet der schottische Regierungschef John Swinney. Und zum Feiern, dazu gehört für ihn ein Feiertag. Das Eröffnungsspiel Schottlands findet am Sonntag, den 14. Juni statt, gegen Haiti. Gespielt wird im amerikanischen Rutherford, Ortszeit 14 Uhr. Das ist in Schottland 2 Uhr nachts. Fußball gucken nachts um 2 und danach noch Niederlage oder Sieg begießen mit ordentlich Bier. Da kann man sich schon denken, wie der Tag danach, in diesem Fall ein Montag, wie der aussieht und wie unproduktiv der ausfallen wird. Tja, deshalb die Idee mit dem Feiertag. Final abgesegnet werden muss das Ganze noch von ganz oben. Und das bedeutet in diesem Fall von seiner Majestät König Charles III. Klingt nach einer guten Gelegenheit, sich ohne viel Aufwand bei den Untertanen in Schottland beliebt zu machen. Und die Hymne dieses freien Tages, die könnte von Rod Stewart stammen, Sohn schottischer Einwanderer. Ich wünsche Ihnen und allen Schotten einen guten, einen erfreulichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.